Liebe Traunreuther-Gemeinde, ich betone das heute Morgen ganz bewusst, weil die Tittmoninger, die sind ja so gut wie weg, gell? Heute mal, dann kommen sie noch dreimal zu Gottesdiensten, als der Aussendungsgottesdienst, und dann ist Tittmoning weg. Und da wird sich dann einiges verändern in den nächsten Wochen und Monaten. Die Tittmoninger Geschwister werden sich in Zukunft in recht dunklen und engen Kellerräumen hineinzwängen. Und bei euch in eurem schönen, lichten Gemeindehaus, das wird nur noch halb leer sein. Obwohl, so halb leer schaut es gar nicht aus. Noch dazu sind die Spendeneinkommen in den vergangenen Monaten auch permanent zurückgegangen. Und somit können wir wahrscheinlich eines sagen: Es stehen keine leichten Zeiten vor uns. Und wenn wir das im Voraus schon wissen, dass schwierige Zeiten kommen, dann ist es wichtig, dass wir uns entsprechend darauf einstellen und auch vorbereiten. Es wird nicht leicht, und der heutige Predigttext passt daher ganz gut auch so in unsere Situation hinein. In Markus Kapitel 13, in Vers 1, da heißt es: Und als Jesus aus dem Tempel ging. Und wahrscheinlich befinden wir uns hier am Mittwochabend vor der Kreuzigung Jesu. Der Herr verlässt den Tempel in Jerusalem das allerletzte Mal und er wird ihn auch nie wieder betreten. Und das ist symbolträchtig. Vielleicht ahnen seine Jünger etwas, dass es nach der letzten Gerichtsrede, die Jesus nochmal über die Schriftgelehrten und Pharisäer gehalten hat, sie waren ja die Tempelverwalter, gell? Vielleicht ahnen die Jünger etwas, dass es auch so etwas wie ein Gericht über den Tempel selber geben könnte. Jedenfalls spricht einer von den Jüngern jetzt Jesus an. Da heißt es: Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, schau nur, was für Steine und was für herrliche Gebäude sind das. Und die Grundmauern, die Grundsteine, die waren 7 Meter lang, 4 Meter hoch und 6 Meter breit. Und es ist so, als ob dieser Jünger sagen möchte: Jesus, diese prachtvollen Gebäude des Tempels. Der Tempel war ja noch gar nicht fertiggestellt, gell? 40 Jahre haben sie dran gebaut und 30 Jahre später, im Jahr 63 nach Christus, wurde er erst fertig. Und es ist so, als ob dieser Jünger sagen möchte: Jesus, diese gigantischen Steine, dieser herrliche Tempel, den reißt keiner so leicht ein, gell? Und Jesus gibt eine Antwort, welche schockiert. Er sagt zu ihm: Dich beeindrucken diese gewaltigen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und diese Antwort mussten die Jünger erst einmal verkraften. Und wahrscheinlich war erst einmal betretene Verschwiegenheit, Schweigen. Und jetzt geht Jesus hinunter mit seinen Jüngern, geht hinunter ins Tal vom Tempelberg. Und unten am Tal angekommen, gehen sie hinauf auf der anderen Seite des Tales, auf den Hang des Ölbergs. Und dort setzen sie sich dann hin am Ölberg, wahrscheinlich auf den Stein, und schauen hinüber, und der Tempel liegt ihnen direkt frontal gegenüber. Und dann schauen sie hinüber zu diesem vergoldeten Tempel, der wahrscheinlich jetzt im Licht des Sonnenuntergangs genauso hell erstrahlte wie die Sonne selbst. Und dann endlich brechen die Jünger ihr Schweigen und dann sagen sie in Vers 3, oder da heißt es in Vers 3, und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Und auf diese beiden Fragen: Wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Auf diese beiden Fragen gibt Jesus jetzt eine lange Antwort. Und für uns ist es gar nicht so einfach, diese lange Antwort richtig zu deuten, weil Jesus eigentlich von zwei Ereignissen spricht. Das erste Ereignis war die Zerstörung des Tempels und die geschah noch in der gleichen Generation im Jahr 70 nach Christus. Als die Römer einen Wall um Jerusalem herum aufrichten und dann nach einiger Zeit Jerusalem überfallen und den Tempel und die ganze Stadt wirklich in Schutt und Asche legen. Und weil durch die Hitze bei diesem Überfall das Gold in die Ritzen der Steine hineinschmolz, haben sie wortwörtlich wirklich jeden Stein abgehoben, um an das Gold zu kommen. Und so blieb kein Stein auf dem anderen. Das war das eine Ereignis. Aber zum anderen spricht der Herr Jesus in seiner Rede von seiner zweiten Wiederkunft. Und da sagt er im Prinzip, die wird noch lange dauern, vom damaligen Zeitpunkt aus gesehen. Heute sind wir im Jahr 2010, sind fast schon 2000 Jahre vergangen. Aber der Inhalt der Rede von Jesus lässt sich einfach zusammenfassen. Der Herr sagt im Prinzip, es wird nicht leicht. Bereitet euch auf schwierige Zeiten vor. Das ist die allgemeine Zusammenfassung. Bereitet euch vor. Es werden schwierige Zeiten kommen, aber sie werden nicht schwierig sein für die, die vorbereitet sind. Und ich möchte den ganzen Text jetzt einmal lesen. Das heißt, nicht die ganze Rede. In dem ersten Abschnitt, den ich heute Morgen mit euch lesen werde, geht es noch gar nicht um die Zerstörung Jerusalems, weil Jesus fängt eigentlich mit der Antwort auf die zweite Frage an. Aber ich möchte diesen ersten Teil der Rede jetzt mal lesen. Die beiden anderen Teile wird es dann wahrscheinlich im Juli erst geben. Ich lese nochmal von Vers 1 weg. Markus 13 ab Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ich möchte den Text überschreiben mit: Wie überleben wir als Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu? Und um diesem Text einigermaßen gerecht zu werden, müssten wir eigentlich die Paralleltexte in den anderen Evangelien auch lesen. In Lukas und in Matthäus. Aber dafür reicht eine Predigt nicht aus. Und deshalb möchte ich einfach drei Dinge aus diesem Abschnitt hervorheben. Der Herr Jesus prophezeit und er fragt diesen Jünger, siehst du diesen großen Tempel? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Jünger fragen, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet sein wird? Die Jünger stellen eigentlich zwei Fragen, aber es hört sich so an, als wäre es eine Frage. Und das liegt einfach daran, weil die Jünger, als sie von der Zerstörung des Tempels hören, dabei gleichzeitig an das Ende des Welt- oder dieses Zeitalters denken. Für sie ging das in ein Ereignis zusammen. Sie gehen davon aus, dass die beiden Ereignisse, die Zerstörung des Tempels und die Wiederkunft von Jesu, dass die zeitlich ganz nah beieinander liegen. Das heißt, sie denken, wenn der Tempel zerstört wird, dann wird im nächsten Moment auch Christus wiederkommen. In Matthäus 24, Vers 3 wird es noch deutlicher. Da heißt es, und als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und in seiner Rede macht Jesus deutlich, dass die Zerstörung des Tempels und seine Wiederkunft zwei Ereignisse sind, die weit auseinander liegen. Er betont immer wieder, aber es ist noch nicht das Ende. In Lukas 21, das ist der dritte Paralleltext, da heißt es, da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nicht nach. Die Verführer werden immer auftreten unter dem Aspekt irgendwie mit Endzeit. Gell? Sie werden kommen und werden sagen, jetzt ist die Zeit da. Jetzt wird es brenzlig. Jetzt bricht eine neue Zeit an. Und Jesus sagt, wenn es kommt, das Ende kommt nicht so bald. Es wird nicht so bald kommen, wie diese sagen. Er sagt, mein Tag kommt unaufhaltsam, aber nicht so schnell. Es zieht sich hin und weil es sich hinzieht, sollten wir als Christen eines lernen. Und das ist das Erste. Wie bereiten wir uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Das Erste ist, lernt ausharren. Lerne ausharren, lerne aushalten. Und Gott gibt uns dazu ein Hilfsmittel zum Lernen, gell? Und das ist die Gemeinde. Ausharren bedeutet beim Herrn Jesus bleiben und das bedeutet gleichzeitig in seiner Gemeinde bleiben. Weil die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde ist der Ort, wo uns heute Jesus in dieser Welt zuallererst begegnet. Und ich frage euch, wo könnten wir das Ausharren und die Geduld und das Aushalten besser lernen als in der Gemeinde? Mit all den unvollkommenen Geschwistern unter uns. Der Paulus sagt im Epheserbrief einmal, ertragt einander. Da geht es viel um Ertragen, gell? Ertragt einander in aller Demut und Sanftmut und Liebe. Gerade auch in den Zeiten, wo es in der Gemeinde schwieriger wird. Vielleicht wenn liebgewordene Geschwister weggehen, weil sie eine neue Gemeinde gründen. In Zeiten, wo man sich vielleicht keinen freigestellten Pastor mehr leisten kann. Oder wenn die Gemeinde von außen angegriffen wird. Ich kenne eine Gemeinde, die war eine kleine Gemeinde, aber ihr Schaukasten wurde regelmäßig von irgendwelchen Leuten verwüstet. Und in einem Gottesdienst wurden dann einmal während des Gottesdienstes, während der Predigt, die Scheiben zertrümmert. Bist du dann noch dabei? Ausharren. Sind wir noch dabei, wenn es brenzlig wird? Da muss ich mir einfach die Frage stellen, was ist für dich denn die Gemeinde in Traunreuth? Was ist das für dich? Ist für dich die Gemeinde hier nur Gottesdienst? Ist für dich das nur Tankstelle, ein Ort, wo du dir am Sonntag einfach eine Predigt abholst? Oder ist Gemeinde Traunreuth für dich eine geistliche Familie, wo du dich an deinen Geschwistern manchmal aufreibst, aber dann auch wieder aussöhnst? Was ist denn Gemeinde? Ist es für dich der Ort, wo du dich korrigieren lassen kannst? Wo du lernst, die Schwachen zu ertragen und dann vielleicht sogar zu lieben? Wo du gleichzeitig mit deinem Bruder und mit deiner Schwester lernst, auf Christus zu vertrauen, weil er das Haupt ist, der eigentlich all diese Glieder zusammenhält. So, meine Frage ist schon, ist die Gemeinde für mich nur Tankstelle oder ist es für mich ein Leib, wo ich am Sonntag mich vielleicht so als Glied am Körper ein bisschen einklinke, gell? Und dann die ganze Woche lang klinke ich mich wieder aus. Das ist nicht Gemeinde, die der Herr sich vorstellt. Und ich bin überzeugt, bei all dem vielen und wertvollen, was unsere Gemeinde noch ist, ist es unter anderem das beste Übungsfeld, um ausharren zu lernen. Wenn wir lernen wollen, in der Zeit, wenn es härter wird und wenn der Wind schärfer wird, zu bestehen, dann müssen wir auch lernen, uns in der Gemeinde zu bewähren. Geduld lernen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Gewinnt eure Seelen, sagt der Jesus im Lukas-Evangelium, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Und genau in diesem Zusammenhang gibt uns der Herr Jesus jetzt einen zweiten Rat. Das erste ist, lerne ausharren. Das zweite ist, lass dich nicht irreführen. Markus 13, Vers 5. Jesus aber antwortet ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. In Lukas 21, Vers 8 habe ich schon gelesen, da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nur nicht nach. Weil es so lange dauert, werden immer wieder Menschen auftreten, die sich als Propheten und Messias ausgeben. Und eine ihrer Botschaften, die Hauptbotschaft, wird oft sein, die Zeit ist nahe. Jetzt ist es soweit. Der Messias ist da. Ob das jetzt irgendwelche Personen sind oder Endzeittheorien oder Termine, Jesus sagt, lasst euch nicht irreführen. Was zurzeit wieder sehr stark in den Medien herumgeistert, ist das Jahr 2012, gell? Wurde ja auch ein Film gedreht drüber. Weil der Maya-Kalender offenbar am 21.12. zur Winterwende, 21.12.2012, endet, befürchten jetzt wieder mal viele Verschwörungstheoretiker genau an diesem Zeitpunkt den Weltuntergang. Und wisst ihr, Zehntausende Menschen fallen drauf rein und lassen sich in Angst und Panik versetzen. Das ist ja nicht das erste Mal. Jetzt könnte man so die Geschichte durchgehen. Gell? Ein paar Dinge, die mir spontan eingefallen sind, nur im Jahr 1000 zum Beispiel hat der Papst Silvester II. Angekündigt, dass die Welt untergeht. Und als das nicht eingetroffen war, dann hat er gesagt, nur seine Gebete hätten diese drohende Gefahr abgewendet. Ja, cool, so kann man es auch machen. Aber sogar der Luther hat dreimal den Weltuntergang vorausgesagt. Dreimal einen Termin angegeben. Und nachdem es beim dritten Mal nicht eingetroffen war, ist er am Ende ein bisschen ruhiger geworden, gell, und hat sich nicht mehr festgelegt. Dann gibt es so eine Uriel, das ist die Führerin von der Sekte Fiat Lux, die hat vorausgesagt, dass 1999 ein riesiger Planetoid auf die Erde einschlagen wird. Das wird das Ende sein. Oder in Amerika, ein Häuptling, Black Eagle hat der geheißen, hat viele Leute um sich gesammelt, sagte seiner Gemeinde voraus, dass 2003 die Erde von UFOs zerstört wird und nur 144.000 werden überleben. Ich frage mich oft, wie sie auf das alles so kommen, gell? Der Erich von Däniken schreibt ständig Bücher dazu. Er hat ein Buch geschrieben, der jüngste Tag hat schon begonnen. Und jetzt, sein neuestes Werk, geht es auch um das Jahr 2012, wo er nicht sagt, dass die Welt untergeht, aber dass ein neues Zeitalter anbricht. Da gibt es die ganzen Marienerscheinungen. Maria spricht bis heute noch durch Prophetien. Und das Hauptargument, was sie sagt, ist, versammelt euch um mich. Der letzte Schlachtruf in der letzten Zeit, bei der letzten Schlacht in der Endzeit, das wird Maria sein. Da gibt es einen Michael Drosnin, gell, der hat früher schon Bücher geschrieben, jetzt wieder ein neues Buch. Und der sagt auch, die Welt wird 2012 untergehen, aber er gründet sich nicht auf den Maya-Kalender, sondern auf die Bibel. Und er hat dort einen mathematischen Code entdeckt, der genau dieses Jahr voraussagt. Und Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Passt auf. Und was ist das Gegenmittel gegen Verführung? Ein Mittel, das uns der Herr gibt für Ausharren, ist die Gemeinde. Das Mittel, das Jesus uns gibt vor Verführung oder gegen Verführung, das sagt er in seiner Rede ganz am Ende in Markus 13, Vers 31. Da sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sein Wort. So eine Gemeinde, in der Gemeinde, wo ich in Neulusheim war, da haben wir mal Kindergruppe gehabt, da waren etliche neu dabei. Dann habe ich mal gefragt, wer von euch hat denn eine Bibel zu Hause? Und dann wusste es keiner so recht. Und am nächsten Tag haben sie dann ihre Bibeln mitgenommen. Ein Mädchen gab mir dann so eine ganz alte Bibel, gell. Da sagte sie, es tut mir leid, unsere Bibel ist uralt. Ich glaube, die ist nicht mehr gültig. Jesus sagt, seine Worte und Gottes Wort bleiben immer gültig. Gottes Wort ist endgültig, das heißt, sie ist auch am Ende noch gültig. Die Bibel überlebt alle Menschen, alle Theorien, alle Philosophien. Der Philosoph Voltaire, das Beispiel finde ich auch so ermutigend, der prahlte seiner Zeit, dass er gesagt hat, ich bin überzeugt, dass die Bibel in 100 Jahren schon ein Todesbuch sein wird. Aber als die 100 Jahre vorbei waren, da lag der Voltaire, dieser große Philosoph, im Grab. Aber inzwischen wurde sein Haus, dort wo er lebte, zur Zentrale der Genfer Bibelgesellschaft. Und von dort ging Bibel raus wie von keiner anderen Zentrale in Europa. Die Bibel überlebt alle Kritiker, weil sie von Gott selbst kommt. Und deshalb ist sie das einzige wirksame Gegenmittel gegen Irreführung. Und heute gibt es so viele Theorien darüber, wie die Erde entstanden ist und darüber, wo es mit der Erde hingeht und was noch alles sein wird. Aber wenn du unterscheiden willst, was nun wahr und was falsch ist, dann musst du in dem Wort Gottes zu Hause sein. Weißt du, Gottes Wort macht uns gesund in unserem Denken. Aber diese Welt ist krank in ihrem Denken. Einfach deshalb ist sie krank in ihrem Denken, weil in ihrem Denken Gott keinen Platz hat. Du kannst den ganzen Tag meinetwegen Filme, ganz vernünftige Filme anschauen. Angenommen, du schaust nur ganz liebe Tierfilme an und Fußball. Und doch wirst du dabei krank in deinem Denken. Warum? weil Gott in diesen Filmen nicht vorkommt. Und wo Gott nicht vorkommt, da wird das Denken krank. Je mehr du in Verbindung mit Gott stehst, umso mehr, sagt die Bibel, wird dein Denken gesund. Und diese Verbindung, die brauchen wir ständig, um uns vor Verführung zu schützen. Wie sonst soll man denn bestehen? Ich wüsste keinen Weg. Das ist wie bei einem alten Autoradio, gell? Wenn du da mit dem Auto durch die Gegend fährst, dann musst du immer den Sender wieder nachstellen, damit du den richtigen Empfang hast. Und bei all dem, was wir Tag für Tag an Informationen bekommen und sinnlichen Zeugs und was, mit was wir alles so beliefert werden ins Haus, was zwangsläufig in unser Hirnkastel hineinkommt, brauchen wir Gottes Wort. Wir müssen immer wieder den Sender nachstellen. Gell? Wir brauchen Gottes Wort, um nüchtern und gesund zu bleiben bzw. zu werden. Lies deine Bibel und bleib auch im Gebet. Das sind immer die zwei Dinge, die ich immer wieder betone in Predigten. Lies die Bibel und bleib im Gebet. In der Verbindung zu Gott. Nur dann bleibst du objektiv. Für die, die neu sind im Gottesdienst oder noch nicht so lang mit dem Wort Gottes leben, ist das vielleicht befremdlich, gell? Weil sie nur ein anderes Leben kennen. Aber je länger ich mit meinem Herrn gehe, bin ich überzeugt, so ist es. Wie bereiten wir uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Das erste ist, lerne ausharren. Unser Übungsfeld ist die Gemeinde. Das zweite, lass dich nicht verführen. Unsere Hilfe ist Gottes Wort. Das dritte, was Jesus sagt, lass dich nicht erschrecken. Vers 7 und 8. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort ein Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Das, was Jesus hier aufzählt, sind unsere täglichen Nachrichten, oder? Gestern gelesen in der Zeitung, seit Freitag befindet sich das Land Kirgisien in einem Ausnahmezustand. Mindestens 65 Tote und über 700 Verletzte, einfach mal so an einem Freitag. Und morgen kracht es wieder in einem anderen Land. Was gestern Thailand, vorgestern Thailand, gestern Kirgisien, wer weiß, was es morgen ist. Die Welt kommt nicht zur Ruhe. Und was mich heute ganz bedenklich stimmt, ist, dass die Unzufriedenheit der Gesellschaft in fast allen Ländern zunimmt. Wir sind heute viel mehr beieinander als Weltgemeinschaft, gell? Und was deutlich wird in allen Ländern, die Unzufriedenheit nimmt überall zu. Und da steckt Potenzial für Gefahr. Erdbeben, Hungersnöte im Lukas-Evangelium werden dann noch Seuchen erwähnt. Und das ist auch so erstaunlich. In unserem medizinischen Zeitalter, gell, die Angst vor Seuchen und Epidemien hat noch nie so große Ausmaße gehabt wie bei uns heute. In den Nachrichten konnte man vor einiger Zeit lesen, dass La Roche, die Firma in der Schweiz, der größte Pharmakonzern, einer der größten Pharmakonzerne der Welt, er hat bekannt gegeben, wir haben unsere AIDS-Forschung aufgegeben oder eingestellt. Da wurde gefragt, warum? Das Zitat, wir glauben nicht mehr daran, je ein wirksames Mittel gegen die Krankheit AIDS finden zu können. Alle derzeitigen Mittel sind lediglich zur Linderung der Symptome tauglich. Wenn da andere Konzerne auch noch so dahinter kommen, dann dürfte AIDS die erste Seuche, die erste Krankheit in der Menschheitsgeschichte sein, wo die Wissenschaft kapituliert. Und das bei den Mitteln, die wir heute haben. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Epidemien, Unruhen. Das Wort Unruhen, das heißt wörtlich übersetzt Terror. Man kann es auch mit Terror übersetzen. Das ist ja auch nicht unbekannt in unserer Zeit. Das sind alles Katastrophen, die alle Menschen betreffen. Aber jetzt erwähnt Jesus noch speziell eine Personengruppe, die ganz speziell ist, ab Vers 9. Da sagt er, ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Das ist etwas, was die Gläubigen betrifft. Und hier geht es Jesus speziell um gläubige Juden. Das sehen wir daran, dass er von Auslieferung an die Synagogen spricht. Manche Ausleger meinen, dass hier Jesus an die Zeit der Apostel denkt. Denn die haben genau das erlebt, gell? Sie wurden ausgeliefert, sie wurden vor die Synagogen gestellt, sie wurden vor römische Gerichte zitiert. Aber wahrscheinlich ist hier noch, dass Jesus an die große Drangsalszeit denkt. Beides überlappt sich irgendwie, weil beide Zeiten ähnlich sind. Aber ich glaube, Jesus denkt hier an die Zeit, die sein wird, bevor er das zweite Mal wieder auf die Erde kommt. Und genau in dieser Zeit werden auch wieder viele Juden in ihrem Land zum Glauben kommen und auch dann wieder von ihren eigenen Landsleuten verfolgt werden. Und warum ich denke, dass das so ist, das liegt an Vers 10, denn dort heißt es, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Und das war zur Zeit der Apostel noch nicht erfüllt, gell? Paulus hat gesagt, ich richte mich nach den Ländern aus, wo noch niemand zuvor das Evangelium verkündigt hat. Und wenn er sagt, zuvor muss das Evangelium verkündigt werden und dann wird die Zeit kommen, wo ihr euch gegeneinander ausliefern werdet, die Väter ihre Kinder und die Kinder die Väter und so weiter, dann denke ich, ist das ein Text, der in die Endzeit geht. Und dann sagt er, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Wenn wir uns die Zukunft vor Augen halten, die Jesus uns hier so schildert, dann macht uns das doch Angst und Bange, oder? Sollen wir uns dann nicht berechtigte Sorgen machen? Jesus sagt, erschreckt nicht. Und in Vers 11 sagt er, sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt. Das Gegenteil von sich sorgen ist was? Vertrauen. Und damit ist das Gegenteil oder ist das Hilfsmittel, das der Herr hier uns schenkt, Vertrauen. Vertrauen auf sich selbst. Jesus sagt, vertraut auf mich und vertraut Gott. Und das müssen wir uns auch immer wieder zusprechen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Woanders her können wir keine Hilfe erwarten. Wenn Zeiten kommen, wo die Menschen offenbar nichts mehr im Griff haben, wo große globale Ratlosigkeit herrscht, da dürfen wir wissen, unser Herr hat alles im Griff. Jesus sagt, das sind die Anfänge der Wehen. Wehen, er denkt hier an Geburtswehen von einer Frau, gell? Wehen sind immer ein Zeichen dafür, dass was Neues geboren wird. Dass was Neues an. Die Wehen an sich sind nicht schön. Aber das, was nachher kommt, das ist herrlich. Paulus sagt, die Gestalt dieser Welt vergeht. Die alte Welt vergeht, indem sie zusammenbricht. Aber aus dieser alten Welt heraus wird eine neue geboren. Und deswegen sagt der Herr dann in Lukas 21, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn diese Geburtswehen kommen, wenn dies alles zusammenbricht in sich, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Dann ist die Erlösung, die Errettung näher als je zuvor. Und darum sind die schwierigen Zeiten, in die wir hineingehen, ganz hoffnungsvolle Zeiten. Lasst euch nicht erschrecken, lasst dich nicht erschrecken, vertraue. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat vor kurzem oder vor einem Jahr in Bezug auf die Finanzkrise den damaligen Innenminister Schäuble interviewt. Und es war ja das Vertrauen total untergraben. Gell? Und der Spiegel fragte dann: Herr Schäuble, wem können Sie eigentlich noch vertrauen? Ihrer Frau? Und Schäuble antwortet: Ja, voll und ganz. Und dann fragen sie ein bisschen spitzfindig: Und dem lieben Gott auch? Und der Schäuble hat gesagt: Dem auch, sehr sogar. Und zuletzt hat er dann in seinem Interview noch hinzugefügt, das war das letzte Wort dann von Schäuble: Ich halte es mit Hölderlin. Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und ich weiß nicht genau, wie der Schäuble das damals meinte, gell? Aber dieses Zitat passt genau zu dem Text, den Jesus uns gibt. Dort, wo die Gefahr immer bedrohlicher wird, wo sie uns einen Schrecken einjagen will, gerade dort ist der Retter ganz, ganz nahe. Näher als je zuvor. Die Gestalt dieser Welt vergeht, aber Christus kommt. Mit seinem Kommen bringt er den Gläubigen dann in eine neue Welt hinein, wo es keine Angst und keine Tränen und keinen Schrecken mehr gibt. Wie bereiten wir uns auf die Wiederkunft Jesu vor? Das erste war: Lerne ausharren. Das Übungsfeld, das Gott dir gibt, ist die Gemeinde. Ausharren lernen heißt, in der Gemeinde bleiben. Bei all den Schwierigkeiten, die auch in der Gemeinde sind. Aber die Gemeinde ist der Leib Christi. Das zweite: Lass dich nicht verführen. Die Hilfe, die der Herr uns gibt, ist sein Wort. Möchte ich dich aufrufen: Leb mit diesem Wort. Wenn du nüchtern bleiben willst, wenn du objektiv denken willst, wenn du ein gesundes Denken haben willst und kein krankes Denken, dann lass es deine Hauptnahrung sein. Deine Hauptinformationsquelle bei all den anderen Quellen oder Informationen, die an uns Tag für Tag herangetragen werden. Und das dritte: Lass dich nicht erschrecken. Vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf. Alle anderen lassen vielleicht die Köpfe hängen, aber er sagt: Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Vielleicht kann uns das auch helfen, auch in Bezug auf die nächsten Wochen, wenn wir als Gemeinden vielleicht auch ein bisschen schwere Wege gehen, weil es da und dort nicht mehr so ist, wie es vorher war. Aber solche Bewährungszeiten können uns helfen, ausharren zu lernen und dabei zu bleiben und zu warten auf den Herrn und nicht von uns irgendwie zu viel zu erwarten. Amen.